Deutschlandfunk, Europa heute.
Mit Bastian Rudde. Schönen guten Tag. Abrüstung statt Aufrüstung, Atomwaffen vernichten anstatt neue zu bauen. Dafür steht der INF-Vertrag zwischen den USA und Russland. Morgen läuft er aus und wir sprechen heute darüber, wie sich Europa einer möglichen neuen Aufrüstungsspirale entziehen kann. Außerdem geht es um antisyrische Stimmung in der Türkei und um Datschen hinter hohen Mauern in der Nähe von Moskau. Er ist der Vertrag, der dem nuklearen Wettrüsten im Kalten Krieg ein Ende setzte, der INF-Vertrag. Darin vereinbarten 1987 die USA und die damalige Sowjetunion, angsteinflößende Waffensysteme wie Pershing und SS-20 zu vernichten, sowie in Zukunft keine neuen landbasierten und atomwaffenfähigen Mittelstreckenraketen zu stationieren. Abrüstung statt Aufrüstung, besonders bedeutsam damals für Europa und für Deutschland, die eingekesselt waren in dieser bedrohlichen Situation. Zeitlich befristet war INF nicht, hätte also ein Vertrag werden können für die Ewigkeit. Vor einem halben Jahr aber haben die USA INF gekündigt. Sie und die NATO werfen dem heutigen Russland vor, sich nicht mehr daran zu halten. Daraufhin kündigte auch Russland INF auf. Morgen läuft der historische Vertrag offiziell aus. Wird damit die Situation in Europa wieder bedrohlicher werden? Das habe ich vor dieser Sendung Oliver Trainert gefragt. Er ist Experte für Rüstungskontrolle und Leiter des Zentrums für Sicherheitsstudien an der ETH Zürich.
Man sollte nicht wieder in Kategorien des Kalten Krieges zurückfallen. Russland ist nicht die Sowjetunion. Es geht nicht darum, dass wir mit einer umfassenden militärischen Invasion, mit der Gefahr einer solchen konfrontiert sind. Aber Russland stellt eine Bedrohung für die Flanken der NATO, für die Flanken der Europäischen Union dar, insbesondere für das Baltikum, für Polen. Und da ist das Ende des INF-Vertrages sicherlich ein sehr schlechtes Zeichen. Denn Russland ist aufgrund des Endes dieses Vertrages frei, konventionell oder nuklear bewaffnete Mittelstreckenraketen zu stationieren, die dann auch Ziele bis weit hinein nach Westeuropa erreichen könnten.
Es geht ja um das russische Waffensystem 9M729, im NATO-Jargon SSC-8. Die NATO und die USA sagen, es verstößt gegen INF, weil die Reichweite deutlich über der Obergrenze von 500 Kilometern liegt. Russland bestreitet das. Wem glauben Sie eigentlich?
Ich denke, das ist recht eindeutig. Es gibt ja eine Erklärung aller NATO-Außenminister, die gesagt haben, dass Russland mit diesem System, das es bereits auch an wahrscheinlich 4 Standorten bereits stationiert hat, gegen den INF-Vertrag verstößt. Hinzu kommt, dass wir ja auch wissen, dass der Streit um dieses System nicht erst unter Präsident Trump angefangen hat, sondern dass bereits zu Zeiten von Barack Obama hier die Sorge vorherrschte, dass Russland mit diesem System, das Sie genannt haben, mit der SSC-8, gegen den INF-Vertrag verstößt. Und von dem her denke ich, dass es doch recht eindeutig ist, dass hier das Problem bei Russland liegt.
Jetzt haben Sie den Rand der EU, das Baltikum, schon angesprochen. Was ist denn da zu erwarten dann in Zukunft? Noch mehr NATO-Soldaten auch aus Deutschland?
Es wird sicherlich darauf ankommen, vor allen Dingen auch die konventionelle Verteidigungs- und Abschreckungsfähigkeit der NATO zu verbessern. Da hat es ja verschiedene Maßnahmen bereits gegeben, unter anderem die Stationierung, wie Sie es angesprochen haben, von Bundeswehrsoldaten und anderen NATO-Soldaten im Baltikum. Es geht vor allen Dingen aber auch darum, diesen relativ geringen Umfang an Soldaten, der dort im Baltikum stationiert ist, zu unterstützen mit Streitkräften, die dort in die Region verschoben werden könnten, wenn es denn im Rahmen eines Konfliktes notwendig wird. Und ich glaube, die NATO ist da auf einem recht guten Weg, aber man muss auch am Ball bleiben sozusagen.
Wie groß ist denn jetzt die Herausforderung für die EU, sich nicht in eine mögliche Aufrüstungsspirale mit reinziehen zu lassen?
Ich glaube, es kommt sehr darauf an, dass man jetzt kühlen Kopf bewahrt. Deswegen habe ich zu Anfang dieses Gesprächs auch darauf verwiesen, dass es jetzt nicht darum gehen kann, irgendwie in Denkkategorien des Kalten Krieges zurückzufallen. Die Situation ist schon problematisch, weil wir vor allen Dingen sehen, dass mit dem Ende des INF-Vertrages hier die völlige Dekonstruktion der einstmaligen Rüstungskontrollarchitektur droht. Es gibt ja dann nur noch einen Vertrag zwischen Russland und den USA über die Begrenzung von strategischen Kernwaffen. Ansonsten haben wir ja praktisch fast nichts mehr von dem, was wir während des Kalten Krieges mal aufgebaut haben zwischen Ost und West. Das ist eine bedrohliche Situation und die EU, die NATO, die Europäer sollten versuchen, hier initiativ zu werden, um diese Rüstungskontrollarchitektur wieder auf den Weg zu bringen. Aber das ist ein sehr schwieriges Unterfangen, unter anderem, weil eben es heute eben nicht nur um nukleare Technologien geht, sondern auch um viele nicht-nukleare Technologien. Und hinzu kommt, dass ein Grund, warum weder Amerika noch Russland mit dem INF-Vertrag schon seit einiger Zeit zufrieden waren, war, dass Staaten wie China gerade in dem Reichweitenband, das durch den INF-Vertrag verboten worden war, aufrüsten. Und das zeigt, dass es heute nicht mehr nur um Europa geht, sondern dass es um globale Probleme geht.
Was bedeutet diese ganze Diskussion für die Debatte in Deutschland um das 2%-Ziel der NATO, also dass Deutschland 2% seines Bruttoinlandsproduktes fürs Militär ausgibt? Momentan ist es ja deutlich weniger.
Ja, die 2% des Bruttosozialproduktes sind eine mehr oder weniger künstliche Zielmarke, die man dort innerhalb der NATO mal definiert hat, auch zu Zeiten noch, als Barack Obama im Weißen Haus saß. Es geht darum, die Bundeswehr, die anderen Streitkräfte in und für Europa zu stärken, besser auszubilden. Da gilt es einiges zu tun. Ob das nun bei 2% rauskommt oder weniger, das ist nicht das Entscheidende. Das Entscheidende ist, dass die Streitkräfte effizienter werden.
Was Sie eben genannt haben, das geht ja schon auch aus Sicht der EU und von NATO doch aber in Richtung Aufrüstung. Was wäre, wenn Europa ein ganz anderes Signal senden würde, nämlich eines der Abrüstung sozusagen? Würde Russland das zum Beispiel als ein Signal der Schwäche wahrnehmen und ist deswegen keine Alternative?
Das könnte sicherlich gut sein, wenn man mit Russland in eine solche Richtung marschieren könnte. Dafür gibt es allerdings im Moment keinerlei Hinweise. Für den Moment denke ich, wie auch während des Kalten Krieges, durchaus sollte man zweigleisig vorgehen. Also man muss die eigene Verteidigungs- und Abschreckungsfähigkeit sicherstellen und eben auf der anderen Seite versuchen, den Dialog mit Russland aufzunehmen. Wenn man einseitig abrüsten würde, würde das, glaube ich, in der Tat von Russland eher als Zeichen der Schwäche aufgenommen werden und würde sicherlich am Ende in mehr Instabilität und möglicherweise sogar in mehr Kriegsgefahr münden.
Morgen läuft INF offiziell aus. Einen Tag haben wir also noch. Sehen Sie irgendwelche Zeichen, wie INF am letzten Tag noch gerettet werden könnte?
Nein, die sehe ich leider nicht. Also das würde ja voraussetzen, dass Russland sich bereit erklären würde, tatsächlich das System, die SSC-8, wieder abrüsten zu wollen. Und da sehe ich jetzt also keinerlei Hinweise. Moskau hat das ganz bewusst getan. Sie wollen Unruhe sehen zwischen den Europäern innerhalb der NATO und so weiter. Und da muss man eben kühlen Kopf bewahren und muss sehen, dass Russland das Ziel, die europäische, die transatlantische Einheit zu gefährden, nicht erreicht.
Danke an Oliver Trainert, Leiter des Zentrums für Sicherheitsstudien an der ETH Zürich. Mit dem Ende des INF-Vertrages beschäftigt sich heute auch unsere Sendung Hintergrund um 18.40 Uhr. Wir geben euch Geld und ihr sorgt dafür, dass geflüchtete Menschen nicht unkontrolliert nach Europa kommen. So sieht er aus, der Deal zwischen der EU und der Türkei. Gut 3 Jahre, nachdem er geschlossen wurde, befinden sich etwa 4 Millionen Geflüchtete in der Türkei, vor allem aus dem Bürgerkriegsland Syrien. Viele dieser Menschen zieht es in große Städte, wie zum Beispiel Istanbul. Das ging gut für eine gewisse Zeit. Jetzt jedoch scheint sich in der Türkei eine gewisse antisyrische Stimmung breit zu machen. Hunderttausende müssen Istanbul jedenfalls wieder verlassen. Menschenrechtsorganisationen befürchten illegale Abschiebungen nach Syrien. Unser Korrespondent in der Türkei ist Christian Buttgereit. Herr Buttgereit, wenn es wirklich eine antisyrische Stimmung da gibt, wie ist die denn zustande gekommen in letzter Zeit?
Sie ist nicht wirklich ganz neu, muss man sagen. Es gab schon 2015 eine Untersuchung. Demnach empfand mehr als die Hälfte der Türken die syrischen Nachbarn als störend und sie haben befürchtet, dass sie ihnen die Arbeitsplätze wegnehmen. Ein Jahr später war etwa 2/3 aller Türken überzeugt, dass Syrer eben eine Konkurrenz auf dem Arbeitsmarkt sind. Aber wenn man jetzt die Umfragen sieht, dann sind es eben 90%, die sagen, das Argument der Regierung, die Aufnahme der Syrer sei eine humanitäre Pflicht, das tragen wir nicht mit. Diese Stimmung ist letztendlich verstärkt worden, auch durch die Wirtschaftskrise in der Türkei. Syrer sind eben vor allen Dingen im Billiglohnsektor in Fabriken beschäftigt, häufig illegal. Und das trifft dann eben diejenigen Türken, die da auf diesem Arbeitsmarkt eben auch sind. Sie sehen die Syrer zunehmend als Konkurrenz, weil die Syrer in ihrer Not eben auch oft unter dem Mindestlohn arbeiten.
Und die Syrer, die in Istanbul sind und dort jetzt wieder weg sollen, um die geht es ja. Wie sieht deren Zukunft aus in der Türkei?
Ja, die sieht zum Teil relativ finster und fraglich aus. Es gibt etwa 500.000 Syrer, die registriert sind in Istanbul, die dürfen bleiben, und ungefähr nochmal genauso viele, die in anderen Provinzen registriert sind. Und dorthin sollen sie zurück. Das ist ungefähr vergleichbar mit der deutschen Residenzpflicht, die es ja auch für Flüchtlinge gibt. Und jetzt will man eben durchgreifen. Es gibt Razzien seit ein paar Wochen. Ungefähr 6.000 Syrer sind schon inhaftiert worden, und den meisten droht eben die Deportation in ihre Registrierungsprovinzen, beziehungsweise sie sollen dort freiwillig hin bis zum 20. August, hieß es. Gestern hieß es, diese Frist sei bis zum 26. August jetzt verlängert worden. Aber wer das nicht macht, oder wer mit ungültigen Papieren oder ohne Papiere aufgegriffen wird, dem droht angeblich auch die Abschiebung nach Syrien. Das zumindest sagen Menschenrechtsorganisationen. Da gab es bereits schon ungefähr 1.000 Fälle, wo Menschen dann sich in Idlib wiederfanden. Und ich habe vorgestern eine Familie getroffen hier aus Syrien. Ist der Mann, die Frau ist Marokkanerin, sie haben einen 3-jährigen Sohn, sie leben in Istanbul. Sie ist hier registriert, er allerdings nicht, sondern in Adana an der Grenze zu Syrien. Und er befürchtet einfach, dass er irgendwann mal draußen, beispielsweise auf dem Weg zur Arbeit, dann von der Polizei aufgegriffen wird. Möglich, dass die Polizei zu uns nach Hause kommt und mich festnimmt oder sie mich schnappt, wenn ich zur Arbeit gehe. Jeden Morgen sage ich meiner Frau, wenn ich heute Abend nicht zurückkomme, bin ich wahrscheinlich in Idlib, weil ich keine Aufenthaltserlaubnis für Istanbul habe. Und das ist eben die große Befürchtung, dass es dann gar nicht in ein Auffanglager eben in der Provinz geht, wo die Menschen registriert sind, sondern eben direkt ins Bürgerkriegsland und da vor allen Dingen nach Idlib.
Zum Abkommen mit der EU, der türkische Außenminister Çavuşoğlu, der hat kürzlich gesagt, dass er es für nicht mehr funktional hält. Inwiefern hängt diese Ansage jetzt auch mit der innenpolitischen angespannten Situation zusammen, die Sie uns gerade geschildert haben?
Naja, sicherlich will die Regierung ein Zeichen setzen hier, dass man eben versucht, diese Flüchtlingssituation in den Griff zu bekommen, weil eben doch mehr und mehr Türken aufmucken und es ja vereinzelt auch Übergriffe beispielsweise auf syrische Geschäfte gab. Außerdem ist die Regierungspartei AKP offenbar zur Erkenntnis gelangt, dass eben ihre Flüchtlingspolitik auch zu den Wahlniederlagen in den großen Städten bei der letzten Kommunalwahl beigetragen hat. Und wenn Çavuşoğlu jetzt eben sagt, dass der Deal nicht funktional ist, dann macht das natürlich auch wiederum Druck auf die europäischen Vertragspartner. Da geht es Çavuşoğlu einerseits darum, die innertürkische Flüchtlingssituation in den Griff zu bekommen. Auf der anderen Seite natürlich auch das als Druckmittel durchzusetzen, um dann die Visafreiheit endlich zu erlangen, die die Türkei sich ja auch mit dem Flüchtlingsdeal versprochen hat.
Christian Buttgereit in Istanbul, vielen Dank. Der Stadt entfliehen, draußen sein, frische Luft genießen, Gemüse anbauen, Nachbarschaft pflegen, ein kleines Stück vom großen Glück. Wofür in Deutschland der Schrebergarten steht, dafür steht in Russland traditionell die Datscha, wenn auch in einem etwas größeren Stil. Die Datscha vielleicht schon eher so eine Art Sommerhaus, könnte man sagen. Auf jeden Fall aber eine Kultur, die wir diese Woche in Europa heute etwas genauer kennenlernen, in den Reportagen von Gesine Dornblüt. Heute geht es um palastartige Datschen hinter hohen Mauern in der Nähe Moskaus und um einen Mann, der damit so seine Probleme hat.
Alexander Katsalab ist auf dem Weg nach Hause. Der Verkehr fließt stadtauswärts. Alexander ist Künstler und lebt in einer Datschensiedlung jenseits des Moskauer Autobahnrings. Nebenbei arbeitet er im Stadtzentrum. Das sei gar nicht so weit weg, beteuert er.
Von meinem Häuschen bis zur Metro fahre ich 20 Minuten mit dem Auto. Dann sitze ich 35 Minuten in der Metro und dann gehe ich noch 10 Minuten zu Fuß. Insgesamt bin ich eine Stunde unterwegs.
Das ging nicht immer so schnell. Bis vor kurzem war die Fahrt hinaus eine Qual. Oft ging es nur im Schneckentempo über holprige Straßen voran. Vor einigen Jahren hat Moskau das Gebiet eingemeindet. Seitdem wurde die Metrolinie verlängert, eine Autobahn gebaut.
Und für mich als Alteingesessenen ist das die Hauptsache, gute Straßen.
Alexander lässt die letzten Hochhäuser hinter sich und fährt von der Autobahn ab. Es gießt in Strömen. Die Siedlung liegt hinter einer Schranke an einem Wald. Lietovo heißt sie, auf Deutsch in etwa Sommerdorf. Die Straßen sind asphaltiert, links und rechts hohe Mauern und Zäune.
Zäune, die sind ein Symbol Russlands.
Alexander hält vor einem unscheinbaren Tor.
Dieses kleine Häuschen ist meins. Sekunde, ich fahre das Auto auf das Grundstück.
Das kleine Häuschen, von dem Alexander spricht, ist aus Ziegelstein, schmal, aber 3 Stockwerke hoch. Es regnet immer noch. Deshalb bietet er erst einmal Tee an. Dielen, schwere Holzstühle, ein Kamin. Eine Vitrine mit antikem Porzellan. Die Wände hängen voller Gemälde.
Ich war einer der Ersten, die hier gebaut haben. Damals war das ein großes Problem, denn es gab praktisch kein Baumaterial. Das Dach mussten wir mit Metallplatten decken. Das war Mitte der 90er Jahre. Die Sowjetunion war gerade auseinandergebrochen und es gab praktisch nichts. Deshalb haben wir sehr viele Fehler beim Bau in Kauf genommen.
Alexander plante das Häuschen als Wochenenddatscha für seine Familie. Als es endlich fertig war, ließ er sich scheiden. Frau und Tochter blieben in der Stadtwohnung in Moskau, er zog hinaus ins Grüne. Zum Garten hinaus hat er sich ein Atelier eingerichtet. Derzeit malt er vor allem Mauern und Zäune.
Seit etwa 2011 beschäftigt mich ein Thema, mein Territorium. Das bezieht sich auf den Ort, an dem ich wohne, auf diese Datscha. Hier fühle ich mich frei und sicher. Und es gibt hier alles, Gras, Bäume, Sterne, die Sonne. Als Künstler kann ich hier ewig darüber reflektieren.
Die Sonne kommt heraus. Alexander schlägt einen Spaziergang durch die Siedlung vor. Die Luft ist frisch nach dem Regen.
An heißen Sommertagen, wenn in Moskau der Asphalt schmilzt und dampft, wenn die Autos im Stau stehen und sich alles mit den Abgasen vermengt, dann kriege ich dort keine Luft mehr.
Die Siedlung wirkt wie ausgestorben. Am Ende der Straße steht eine hohe weiße Mauer, von Efeu überwuchert. Dahinter ragt ein Haus auf, weiß mit Spitzdach, runden Ecktürmchen und Zinnen, ein richtiges kleines Schloss.
Wenn ich Besuch bekomme, höre ich immer, wie kommt das denn hierher? Das sieht ja aus wie im Disneyland. Der Mann, der das gebaut hat, hat wahrscheinlich von klein auf davon geträumt, irgendwann in einem Schloss zu leben. Das Haus ist riesig.
Auch das Gebäude gegenüber ist imposant. Ein Fachwerkhaus im Schwarzwaldstil. In den 90er Jahren gab es in Russland kaum Regeln. Jeder baute, wie er wollte.
Die beiden Häuser gehörten 2 Brüdern. Sie haben in den 90er Jahren irgendwelche Märkte kontrolliert. Damit sind sie reich geworden. Der Mann mit dem Schloss ist manchmal dort vorn auf dem Feld geritten. Dabei wurde er mit einem Sturmgewehr erschossen. Damals gab es ja ständig Bandenkriege und Schießereien.
Das Schloss steht heute leer. Das Fachwerkhaus ist bewohnt. Von wem, weiß Alexander nicht.
Vor 20 Jahren haben die Leute hier noch miteinander geredet. Das Verhältnis war enger. Heute kennt man seinen Nachbarn eigentlich gar nicht mehr. Für einen Schwatz mit dem Nachbarn ist einfach keine Zeit. Und die Leute haben auch keine Lust. Sie entdecken lieber Neues, als ihr kleines Leben zu leben.
Die Datscha, sagt Alexander, verliere langsam ihre ursprüngliche Bedeutung, zumindest im reichen Moskauer Umland. Niemand ziehe mehr Befriedigung daraus, wie zu Sowjetzeiten im Garten zu schuften und abends das Tagwerk zu betrachten. Immerhin, ein kleines Gemüsebeet mit Kräutern hat er für sich angelegt.
Morgens aufstehen, den Frühstücksbrei Kascha kochen, aus dem Garten frische Petersilie holen und wissen, dass sie ökologisch einwandfrei ist, das hat was, zumal es schnell geht. Da habe ich doch noch etwas von einem klassischen Datschenbewohner.
Morgen in der nächsten Reportage von Gesine Dornblüt geht es dann nicht mehr um Datschen hinter hohen Mauern, sondern um Datschen als Ort der Freiheit. Mit diesem Hinweis geht Europa heute zu Ende. Ich bin Bastian Rudde. Ihnen einen angenehmen Tag noch.